Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Katrin, Psychologin.
Und ich bin Armin, Psychologe, und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid.
Armin, sag mal, wann hast du dich das letzte Mal so richtig wirksam in deinem Engagement gefühlt?
Schwierige Frage. Also das Beispiel, was mir als erstes einfällt, ist ein Wochenendseminar, was ich im Namen der Psychologists geben durfte. Denn da waren die Teilnehmenden aus ganz verschiedenen beruflichen, aber auch privaten Bereichen und verschiedenen Bereichen aktiv. Und es fühlte sich für mich einfach sehr wirksam an, als ich so ein bisschen das psychologische Rüstzeug dort vermitteln durfte, in der Hoffnung, dass sie das dann für ihre Nachhaltigkeitsprojekte anwenden können.
Ja, cool. Das klingt tatsächlich sehr motivierend. Ich muss sagen, bei mir selber ist es so, dass ich mich in letzter Zeit eher etwas hilflos fühle und das auch von ganz vielen Leuten so in meinem Umfeld mitbekomme, denen prinzipiell dieses Thema Klima, Umwelt sehr am Herzen liegt. Aber viele fragen sich halt, ob sie als Einzelpersonen überhaupt irgendwas bewirken können und wo sie ansetzen sollen. Da gibt es andere Leute, die sind vielleicht schon seit Jahren aktiv. Und bei denen beobachte ich dann eher, dass die so ein Gefühl entwickelt zu haben scheinen, dass sich trotz ihrer Anstrengung irgendwie kaum etwas zum Guten entwickelt hat. Und das ist ja auch ein bisschen das, was man so von außen, glaube ich, in der Gesellschaft jetzt wahrnimmt, dass so diese ganzen Gruppen der Klimabewegungen, ja, dass es abgeebbt zu sein scheint, das Engagement und die Sichtbarkeit.
Ja, den Eindruck kann man manchmal kriegen, und ich habe auch so das Gefühl, dass manchmal die Klimakrise gerade von noch vielen anderen Krisen ein Stück weit überschattet wird. Ja, aus psychologischer Perspektive könnte man sagen, kein Wunder, dass sich da vielfach so ein Gefühl einstellt, dass man nichts bewirken kann. Es fehlt uns, wenn man das psychologisch ausdrücken möchte, ja, an Selbstwirksamkeitserwartung bzw. Wirksamkeitserleben.
Ja, und darum soll es in der heutigen Folge auch gehen. Wir wollen uns zwei Fragen anschauen, Armin, ne? Und zwar einmal, wie können wir ein Gefühl der Wirksamkeit entwickeln bzw. zurückgewinnen, wenn es uns abhanden gekommen ist? Und was können wir tun, was auch tatsächlich eine Wirkung hat? Deswegen wollen wir da heute so ein bisschen pendeln zwischen dem psychologischen Wirksamkeitserleben und konkreten Handlungsmöglichkeiten.
Interessant kann die Folge heute, glaube ich, für alle sein, die gerade nach neuer Motivation suchen, um so am Thema Klimaengagement dran zu bleiben, sei es jetzt so im persönlichen Umfeld oder vielleicht auch im Zusammenschluss mit anderen Leuten. Oder vielleicht ist es auch für diejenigen von euch interessant, die gerne einen ersten Schritt machen wollen, aber sich noch Orientierung wünschen, wo ihr Einsatz die beste Wirkung entfalten kann.
Ich habe mich im Vorfeld zu dieser Folge mit einer Expertin zum Thema Wirksamkeitserleben unterhalten, und zwar mit Carina Spieß von Germanwatch. Germanwatch, vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal gehört, ist eine unabhängige Umwelt-, Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisation, und die setzen sich schon seit einigen Jahren praktisch für eine zukunftsfähige Entwicklung ein. Carina ist im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung aktiv und beschäftigt sich dort vor allem damit, wie Menschen auf einer strukturellen Ebene für Nachhaltigkeit aktiv und wirksam sein können. Ich würde sagen, wir hören im Laufe der Folge immer wieder mal in O-Töne aus dem Gespräch mit Carina rein, um zum Beispiel einen Blick in ihre Arbeitspraxis zu erhalten. Ja, Armin, du hast dich ja in der letzten Zeit nochmal gezielt mit dem Erleben von Wirksamkeit befasst. Das ist ja schon ein sehr psychologisch besetzter Begriff. Magst du uns deswegen nochmal kurz dazu abholen?
Na klar, gerne. Grundsätzlich kann man das Erleben von Wirksamkeit als ein psychologisches Grundbedürfnis verstehen. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit eine wesentliche Voraussetzung, um überhaupt ins Handeln zu kommen und aktives Engagement zu beginnen. Aber auch so für dauerhafte, resiliente Wirksamkeitsüberzeugungen. Also langfristig im Handeln zu bleiben, auch wenn es mal zwischendurch Rückschläge oder Misserfolge gab.
Also sowohl das Anfangen als auch das Dranbleiben.
Ja.
Genau, ich glaube, das hatten wir ja auch mit Blick auf die Klimabewegung schon mal angeschnitten. Man kann sagen, das ist also etwas, was nicht nur für Einzelpersonen gibt, sondern auch für Gruppen von Menschen, ne?
Ja, genau. Wir können da unterscheiden zwischen ja, der Selbstwirksamkeit. Ich selbst kann aus eigener Kraft heraus meine Ziele erreichen und etwas bewirken. Und der kollektiven Wirksamkeit, das heißt die Gruppe, der ich mich zugehörig fühle, die kann durch gemeinsames Handeln ihre Ziele erreichen und etwas bewirken. Selbstwirksamkeit, kollektive Wirksamkeit.
Dazu hatten wir in diesem Podcast ja auch schon in Folge 22 zum kollektiven Handeln gesprochen.
Stimmt.
Ja, wir schauen uns heute alle Wirksamkeitsformen so ein bisschen an, bleiben aber mit unserem Fokus beim Individuum und gehen jetzt nicht allzu tief rein auf die Organisation von Gruppen zum Beispiel. So, Armin, jetzt hattest du das Grundbedürfnis nach Wirksamkeit erklärt. Jetzt müssen wir uns ja aber immer bewusst machen, nur weil wir uns wirksam fühlen, heißt das noch nicht, dass wir auch tatsächlich wirksam sind.
Ja, wenn ich quasi die Wirkung meiner Handlung über- oder unterschätze, dann klafft da so eine Lücke, dass man von der Verhaltenswirkungslücke spricht. Wir hatten hier in diesem Podcast ja schon häufiger die Wissensverhaltenslücke, also die Lücke zwischen dem Wissen, dass wir was ändern sollten, und unserem tatsächlichen Verhalten, aber können das eben auch noch einen Schritt weiter denken. Und unser Psychologist for Future-Kollege Felix Peter hat da mal zusammen mit einem der Mitbegründer von Scientists for Future den, finde ich, sehr treffenden Begriff der Wirksamkeitssimulationen eingeführt. Und das sind quasi Verhaltensmuster, die so ein Gefühl von Wirksamkeit erzeugen, aber in ihrer tatsächlichen Wirksamkeit eigentlich eher so vernachlässigbar sind, angesichts der Schwere und Dringlichkeit des Problems Klimakrise.
Ja, dazu fällt mir ein, jetzt ein Klassiker. Ich tausche in meiner Wohnung meine Glühbirnen durch energiesparendere LEDs aus. Und tatsächlich ist damit aber nicht so furchtbar viel gewonnen,
Ja.
weil laut Umweltbundesamt ist der Hebel mit dem deutlich größten Wirkungspotenzial nicht so dieser Stromverbrauch in der Wohnung, sondern die Erzeugung von Raumwärme.
Ja, das ist ein super Beispiel für so eine Wirksamkeitssimulation. Und da sollten wir uns auch bewusst machen, ja, die passieren halt ohne böse Absicht. Also das ist eigentlich sogar eher aus gutem Willen oder dem eigentlich richtigen Ziel, dass ich irgendwie CO2 sparen möchte durch meine LED-Glühbirnen. Aber ja, also ganz wichtig, dass wir das nicht verwechseln mit sowas wie Greenwashing, das bewusste Erzeugen eines nach außen nachhaltigen, klimafreundlichen Bildes, aber in Wirklichkeit da bewusst quasi wenig wirksame Maßnahmen ergriffen werden.
Kurzes Zwischenfazit vielleicht mal an der Stelle. Also wir haben jetzt gesagt, Wirksamkeitserleben ist die Bedingung, um uns zu Klimaengagement überhaupt zu motivieren und dann auch längerfristig dran zu bleiben. Wir sollten aber auch darauf achten, nicht nur in so einer vermeintlichen simulierten Wirksamkeit zu verharren, sondern wirklich zu gucken, was bringt denn auch wirklich viel. Dann lass uns das jetzt vielleicht mal ein bisschen praktischer noch angehen. Ich habe für unsere heutige Folge einmal geguckt, was sind denn so wirklich so prototypische Aussagen oder Bedenken, die man jetzt ganz viel mitbekommt. Und da habe ich jetzt mal vier solche Aussagen aufbereitet, die mir so immer wieder begegnen. Und vielleicht hangeln wir uns an denen so ein bisschen entlang.
Ja, gerne.
Die erste Aussage: Ich tue doch persönlich schon alles, was als Einzelperson in meiner Macht liegt. Ich habe in den letzten Jahren viel an meinem Verhalten geändert, aber das wird dem Ausmaß des Problems gar nicht gerecht und ich fühle mich hilflos. Eigentlich müsste doch die Politik jetzt mal was am System ändern.
Ja, die Aussage kann ich persönlich gerade auf jeden Fall sehr nachvollziehen, und das Wirksamkeitserleben in Bezug auf ein Problem hängt tatsächlich immer auch von den äußeren Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten ab, die mir so zur Verfügung stehen. Und da, ja, liegt so ein bisschen auf der Hand, dass gerade in der Klimakrise, wo wir ja solche globalen Ungerechtigkeiten haben, wir haben ja ökonomische Machtverhältnisse, soziale Ungleichheiten, das sind alles so große Probleme, die natürlich auch die Größe der wahrgenommenen Herausforderungen und der angebotenen Handlungsoptionen sehr beeinflussen. Und das übersteigt in der Regel das an Handlungsoptionen, was uns NormalbürgerInnen so zur Verfügung steht.
Ja, genau. Und darüber habe ich mich auch mit Karina von Germanwatch unterhalten. Die spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten Epistemic Fit. Hören wir mal rein.
Ausgangspunkt ist eine Beobachtung, die auch in einer Studie des Institut Futur von der FU Berlin 2019 veröffentlicht wurde. Und zwar hat das Institut Futur im Rahmen einer empirischen Studie rund 2500 junge Menschen befragt und über 500 Lehrkräfte. Und in dieser Befragung, in dieser Studie, haben sie festgestellt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Größe der globalen Nachhaltigkeitskrise und den uns angebotenen Lösungsoptionen. Da stimmt etwas nicht in der Passung. Und das bezeichnen sie als Epistemic Fit. Diese wahrgenommene Passung ist eben nicht gegeben. Und ich finde, eines der eindrücklichen Beispiele ist da die Lösungsoption der Bambuszahnbürste. Das Kaufen einer Bambuszahnbürste wirkt, wenn ich gleichzeitig konfrontiert bin mit der globalen Klimakrise, mit dem Erstarken autoritärer Kräfte, mit dem Biodiversitätsverlust und so weiter und so fort, dann wirkt diese Bambuszahnbürste wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Das stimmt irgendwie, die Passung nicht zwischen Krise und Lösungsoption Bambuszahnbürste. Die Erwartung der eigenen Wirksamkeit, sei es Selbstwirksamkeit oder auch kollektive Wirksamkeit, bleibt in dem Moment aus, in dem ich keine Lösungsoption angeboten bekomme, die zur Größe dieser Herausforderung passt. Und in der Konsequenz bleibt dann natürlich auch mein Engagement aus. Denn warum sollte ich mich engagieren und ins Handeln kommen, wenn ich gar nicht die Erwartung habe, damit einen Unterschied machen zu können? Und spannenderweise ist diese mangelnde Passung und damit dieses Ohnmachtsgefühl vor allem bei Menschen da, die besonders gut informiert sind zu globalen Krisen. Bei Menschen, die diese Krise verstanden haben, die sich einbringen wollen, die also emotional eingebunden und motiviert sind. Das heißt aber, bei diesen Menschen hat dieser konventionelle Bildungsansatz, Faktenwissen zu vermitteln und zu glauben, dass Menschen durch nur genug Fakten ins Handeln kommen, der ist nicht aufgegangen, der hat da nicht funktioniert.
Also dieser Epistemic Fit oder vielmehr fehlender Epistemic Fit ist also so ein weiterer Faktor, warum wir uns nicht wirksam fühlen und dann diese Lücke zwischen Wissen und Handeln klafft.
Ja, und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Reduktion des individuellen ökologischen Fußabdrucks in den ja eigentlich erforderlichen Bereich für die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, in den aktuellen systemischen Rahmenbedingungen einfach unmöglich ist, das überhaupt zu schaffen. Mhm. Und darum, ja, um auch nochmal auf deine Aussage zurückzukommen, braucht es durchaus auch beides, einen Wandel auf Individuumsebene und auch einen Wandel auf systemischer Ebene. Aber, und das finde ich mal das Gute, beides kann ja Anknüpfung für Wirksamkeit und Wirksamkeitserleben sein. Also statt nur auf die Handlungsmöglichkeiten zu schauen, die wir mit Blick auf unseren ökologischen Fußabdruck haben, können wir ja auch unseren Handabdruck vergrößern.
Ja, super Stichwort. Dieser Handabdruck ist für die Arbeit bei Germanwatch ganz zentral. Sie richten schon seit vielen Jahren ihre Bildungsarbeit nach diesem Konzept aus. Karina hat mir dazu Folgendes erzählt.
Mit dem Konzept des Handabdrucks möchten wir dem sehr viel bekannteren Konzept des ökologischen Fußabdrucks etwas zur Seite stellen. Der ökologische Fußabdruck, den kennen die meisten von uns. Das ist die Idee, dass wir uns nachhaltig verhalten und handeln können, indem wir eben unseren schädlichen Konsum begrenzen. Also zum Beispiel anstatt der Plastikzahnbürste die Bambuszahnbürste kaufen. Und das Konzept des Handabdrucks möchte ein paar Schritte weitergehen und alle Menschen, alle BürgerInnen als aktive MitgestalterInnen unserer Gesellschaft begreifen. Das heißt, der Handabdruck geht hin und stellt dir als Person, die zu uns kommt zum Beispiel, die Frage, was kannst du Positives beitragen in deinem Umfeld, das nachhaltig ist und das langfristig ist und bleibt? Wie kannst du anderen Menschen nachhaltiges Verhalten leichter machen? Das heißt, der Handabdruck hat ein paar ergänzende Vorteile zum Fußabdruck. Zum einen stellst du dir mit der Frage, wie kannst du deinen nachhaltigen Handabdruck vergrößern? Die Frage, was kannst du Positives beitragen? Und damit richtest du deinen Fokus automatisch auf die Frage, was sind positive Zukunftsvisionen? Wie kann eine gute Zukunft aussehen? Und zum anderen ist der Handabdruck ein strukturelles Konzept, ein systemisches. Das heißt, der Handabdruck versucht hinzuleiten zu der Frage, wo kannst du in deinem Umfeld Rahmenbedingungen ändern? Also nicht nur dein individuelles Verhalten, sondern wo kannst du tatsächlich politische und gesellschaftliche Strukturen so mitgestalten, dass sie in sich schon nachhaltig sind, dass Nachhaltigkeit zum Standard wird?
Ja, also für jeden Lebensbereich und jede potenzielle Handlung, mit der wir unseren Fußabdruck reduzieren könnten, aber eben an eine systemische Grenze stoßen, da gibt es ja in der Regel eigentlich eine Möglichkeit, auch den eigenen Handabdruck zu vergrößern. Mhm. Also zum Beispiel, ne, versuche ich Gebrauchsgegenstände möglichst lange zu nutzen, aber die Produkte, die ich kaufen kann, die gehen einfach irgendwann kaputt, teilweise ja sogar systematisch früh. Aber dann könnte ich mich ja auch versuchen, mit anderen zusammenzuschließen und sowas wie ein Repair-Café zu starten, um uns das Know-how und vielleicht sogar auch die Werkzeuge miteinander zu teilen und die Dinge auch reparieren zu können.
Ja, oder anderes Beispiel, ich würde gerne mehr Fahrrad statt Auto fahren, aber an meinem Wohnort müsste ich dafür auf der Straße radeln, was sich für mich total unsicher anfühlt. Dann könnte ich mich auf kommunaler Ebene für besser ausgebaute und sicherere Fahrradwege einsetzen. Ja, Germanwatch, das finde ich ganz cool, die bieten in Zusammenarbeit mit Brot für die Welt so einen Handabdrucktest an. Der ist zu finden unter www.handabdruck.eu, verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und der hilft, den für einen persönlich passendsten Schritt zu finden, um den eigenen Handabdruck zu vergrößern. Also es fängt an damit, dass man sich für einen bestimmten Bereich entscheidet, zum Beispiel Mobilität und Infrastruktur. Dann gibt es Hintergrundwissen, inspirierende Erfolgsbeispiele bis hin zu ganz konkreten, ja, strategischen Tipps und möglichen ersten Schritten.
Ja, und Stichwort erste Schritte, das hatten wir hier im Podcast ja auch. Ich glaube, auch beim Handabdruck ist es ganz wichtig, sich realistische, erreichbare und vor allem kleinschrittige Ziele zu setzen. Also zum Beispiel, wenn ich darauf hinaus möchte, Strukturen zu verändern, dann auch sich erst anzuschauen, na, was ist denn so ein kleiner und wirklich realistisch änderbarer Kontext, sich darauf zu konzentrieren und dann vielleicht später den Bereich zu erweitern.
Genau, absolut, weil oft handelt es dabei ja dann doch um etwas größere Projekte als nur eine Bambuszahnbürste zu kaufen. Ja, der Handabdruck, der ist uns übrigens auch schon in unserer Folge 13 zum Thema politisches Engagement begegnet. Dort findet ihr dann auch noch weitere Beispiele, wenn ihr da gerne noch mal gezielt reinhören mögt. Ich würde an dieser Stelle vielleicht noch eine kritische Anmerkung zu dem Thema Handabdruck machen. Und zwar, ne, dieses, wie sehr es in meiner Macht liegt, wirksam zu sein und mich auch reinzuhängen in so größere strukturelle Projekte, das hängt natürlich auch sehr von den individuellen Möglichkeiten ab, die ich habe. Es hat einfach schlichtweg nicht jeder und jeder so viel Zeit oder auch Geld zur Verfügung oder Zugang zu Bildung. Oder vielleicht gibt es in dem System, in dem politischen System, in der Gemeinde, wo ich lebe, gar nicht die Beteiligungsmöglichkeiten, die mir das erlauben würden. Also das, glaube ich, muss man da immer noch dazu sagen. Und umso wichtig aber auch für diejenigen unter uns, die dieses Potenzial haben und umsetzen können, dass wir das vielleicht auch anerkennen und nutzen. Okay, Fazit zur ersten Aussage. Es ist richtig, individuelle Verhaltensveränderungen allein erreichen nicht. Es braucht auch politische und damit strukturelle Weichenstellungen. Aber hier können wir durchaus mitwirken. Wir können unseren Handabdruck vergrößern, indem wir uns im Zusammenschluss mit anderen für strukturelle, größere Veränderungen einsetzen.
Ja, und dadurch ergeben sich für uns wieder mehr und angesichts des Ausmaßes des Problems Klimakrise auch angemessenere, passendere Handlungsmöglichkeiten.
Ja, dann lass uns zur zweiten typischen Aussage kommen, die mir oft begegnet. Und die lautet, bei so einem komplexen Problem wie der Klimakrise weiß ich gar nicht, wo ich überhaupt ansetzen soll und wo ich auch zum Beispiel durch meinen Handabdruck am ehesten echte Wirkung entfalten kann.
Ja, das finde ich auch erstmal sehr nachvollziehbar, weil ja die Auswirkungen unseres Handelns, gerade auf sowas Abstraktes wie die Treibhausgasemissionen und das planetare Klima, die sind für uns nun mal kaum spürbar. Und die Folgen unseres Handelns, die zeichnen sich ja erst mit sehr großem zeitlichen Abstand und auch mit räumlicher Entfernung ab. Und für klimafreundliches Handeln und Klimaengagement gibt es super wenig so enge Feedbackschleifen, die es eigentlich bräuchte, damit wir uns wirksam fühlen.
Ich versuche mir dann manchmal zumindest so diese kleinen lokalen Effekte vor Augen zu
Ja.
führen. Na, also wenn ich zum Beispiel Fahrrad statt Auto fahre, dann rette ich wahrscheinlich nicht sofort das Weltklima, aber immerhin reduziere ich vor Ort ein bisschen die Verkehrslast, den Lärm, die
Ja.
Luftverschmutzung. Können wir noch was tun?
Ja, wir können dieses fehlende Feedback vielleicht so ein bisschen überbrücken, indem wir uns besser über die Wirkungen informieren. Da finde ich einen super schönen Ansatz, den unser Psychologist-Kollege Thomas Brudermann da mal entwickelt hat. Denn der hat so eine hilfreiche und ich finde sehr alltagsnahe, schön illustrierte Orientierungshilfe gestaltet, um genau solche ja, individuellen Alltagsentscheidungen auf ihre tatsächliche Wirksamkeit hin abzuwägen. Genau, und da gibt es eine Orientierungshilfe für kurzfristige und eine für langfristige Alltagsentscheidungen. Und da ja, könnten wir dann solche Fragen beantworten wie, welche Entscheidung ist wohl wirksamer in Bezug auf die gesparten Klimaemissionen im Bereich Konsum? Ist das jetzt auf eine Kreuzfahrt zu verzichten, sich vegetarisch zu ernähren oder doch weniger zu streamen? Oder im Bereich Wohnen, was ist wohl wirksamer, eine Wärmepumpe zu installieren, sein Hausdach zu begrünen, wenn man eins hat, oder in eine Wohnung umzuziehen, wenn man in einem Haus lebt?
Ja, also das klingt total spannend und ich muss ja gestehen, das wird mir jetzt selber gar nicht so leicht fallen, das
Ja,
einzuschätzen.
oder?
Also ich werde da definitiv mal reingucken. Wir verlinken euch das in den Notizen zu dieser Folge. Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wo setze ich denn eigentlich an? Ich setze also an bei den Maßnahmen und Handlungsmöglichkeiten, die das größte tatsächliche Wirkungspotenzial haben. Ist das so?
Klares Jein. Also nicht zwangsläufig. Wir sollten natürlich immer auch drauf schauen, was so die persönliche Schwierigkeit dieser Handlungsmöglichkeiten angeht. Was ist denn überhaupt die für mich passendste und motivierendste Form des Engagements? Denn das ist ja für jede Person vielleicht ganz unterschiedlich. Der einen Person fällt das eine leicht, der anderen Person fällt das schwer. Aber wir können natürlich gezielt unseren persönlichen Hebel für Veränderungen suchen, an dem wir uns selber am wirksamsten fühlen.
Und wie geht das?
Ja, eine andere, man könnte auch sagen, Orientierungshilfe ist das sogenannte Venn-Diagramm des Klimahandelns.
Ah ja, Venn-Diagramm, das sagt mir was. Das ist diese Darstellung von Schnittmengen, glaube ich, ne? So überlappende
Ja,
Kreise.
ganz genau. Und im Fall des Venn-Diagramms des Klimahandelns, da suchen wir eben nach den Schnittmengen zwischen drei Bereichen. Erstens, was bereitet mir eigentlich Freude? Also was sind meine Interessen, meine Hobbys, was mache ich gerne in der Freizeit? Dann zweitens, worin bin ich gut? Was sind meine Stärken, Fähigkeiten? Worin habe ich Erfahrung, vielleicht sogar auch beruflich? Und drittens, was davon trägt zum Klimaschutz bei? Wo kann ich also tatsächliche Wirkung entfalten? Und so ein Beispiel könnte sein, okay, ich komme im ersten Bereich, was bereitet mir Freude zum Schluss? Ja, gutes Essen und Kochen und gerade irgendwie so die mediterrane Küche, daran habe ich Spaß. Dann vielleicht im Bereich, worin bin ich gut? Naja, dass ich koche gerne und gut und experimentiere häufig in der Küche herum und bringe dabei andere Menschen zusammen. Und im dritten Bereich, wo gibt es Wirkungspotenziale? Da ist es ja tatsächlich auch so, dass ein wesentlicher Teil der Treibhausgasemissionen auf den Lebensmittelkonsum und die Produktion von Lebensmitteln zurückgeht und mehr pflanzenbasierte Ernährung vielleicht klimafreundlicher und auch gesünder sein könnte. Und dann ist eben die Idee, ja, nach Schnittmengen zwischen diesen drei Bereichen zu suchen.
Zum Beispiel, dass du neue mediterrane Rezepte mit Gemüse ausprobierst, für deine Freunde und Freundinnen vielleicht sogar eine regelmäßige Kochgruppe zusammen startest oder sowas in der
ja,
Art.
Ja, das finde ich einen guten Hebel, an dem ich jetzt ansetzen könnte, wo die drei Bereiche zusammenkommen. Und es geht eben genau um, ja, wenn man so will, diese low-hanging fruits, also die tiefhängenden Früchte, die zu ernten. Also die Maßnahmen, die uns leicht fallen, die uns Spaß machen, die als allererstes anzugehen. Ja, wenn wir das erfolgreich umgesetzt haben, dann lässt uns das wirksam fühlen und motiviert uns für die härteren Nüsse im Anschluss, statt uns direkt an den schwierigen Sachen die Zähne auszubeißen. Aber auch hier, Vorsicht, vielleicht gehen dann die Alarmglocken an, es sollte auch nicht zu leicht sein, denn dann kann es auch passieren, dass es sich so anfühlt, als hätten wir jetzt gar nichts Bedeutendes irgendwie gemacht und gar nicht wirklich was verändert. Also nachweislich wirksamkeitsfördernd in unserem privaten Klimahandeln sind Aufgaben mit mittlerer Schwierigkeit. Die goldene Mitte, nicht zu leicht, nicht zu schwer.
Genau über solche Punkte habe ich mich tatsächlich auch mit Carina unterhalten. Mir ist noch ein weiterer Punkt aus dem Gespräch mit ihr in Erinnerung geblieben, der da ganz gut dazu passt. Und zwar empfiehlt sie auch, sich immer Verbündete zu suchen. Das passt ja gut dazu, dass man in der Gruppe vielleicht auch Sachen angeht. Denn das ist wichtig, insbesondere wenn ich auf struktureller Ebene aktiv werden möchte, dass ich da einfach mehr Schlagkraft habe, wenn ich nicht als Einzelkämpfer dann unterwegs bin.
Ja, und ich glaube, dass dieses Venn-Diagramm da auch einfach erstmal nur so ein Ausgangspunkt ist, bei dem man noch weiterdenken kann und aus dem man dann vielleicht auch so ein echtes strukturelles Handabdruckprojekt ableiten kann. Und wenn ich jetzt nochmal das Beispiel von eben aufgreife, dann könnten wir vielleicht den nächsten Schritt gehen und bei uns auf der Arbeit KollegInnen gewinnen für so eine mediterrane Veggie-Kochgruppe und uns dann mit diesen gemeinsam für nachhaltige Essensangebote auch in der Betriebskantine einzusetzen.
Ja, das ist eine coole Idee. So, Fazit zur zweiten Aussage also. Man kann sagen, der Hebel, der für mich persönlich am wirksamsten ist, an dem ich ansetzen kann, ist der, der eine hohe tatsächliche Klimaschutzwirkung verspricht und der mir gleichzeitig aber eben auch Freude bereitet und der zu meinen Stärken passt. Denn das erhöht dann letztlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nicht nur anfange, sondern dass ich auch langfristig dranbleibe. Jawohl. Das bringt mich zu meiner dritten Aussage. Und zwar, man könnte jetzt sagen, na, ist ja schön und gut, ich kenne Leute, die genau an diesen Hebelpunkten angefangen haben. Und ich war vielleicht sogar selbst an solchen Projekten schon beteiligt. Aber die haben nach einer gewissen Zeit immer den Schwung verloren. Und man hat es quasi nicht geschafft, langfristig dran zu bleiben.
Ja, Wirksamkeit zu erleben ist, wie wir eingangs gesagt haben, ja eben nicht nur am Anfang wichtig, um überhaupt ins Handeln zu kommen, sondern auch fürs langfristige Engagement ganz wichtig, denn da wird es ja auch immer wieder, ja, vielleicht ernüchternde Rückschläge geben. Und das ist vielleicht auch, ja, ein Befund, der sich so auf der Makroebene in den Klimabewegungen und klimaaktivistischen Gruppen so ein Stück weit auch gezeigt hat. Nach so einem motivierten und engagierten Anfangshype hat sich da vielleicht auch so eine Art Tal der Enttäuschungen ergeben, bei dem viele so auf den ernüchternden Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden. Das heißt, es braucht tatsächlich auch so dauerhafte, resiliente Wirksamkeitsüberzeugungen.
Ja, und darüber habe ich mich auch mit Carina unterhalten und sie gefragt, was es aus ihrer Sicht für ein langfristiges Engagement braucht.
Zum einen, dass Handabdruck-Engagement eine Gruppenaufgabe ist. Strukturellen Wandel zu fördern, das ist in den seltensten Fällen etwas, was ich alleine schaffe. Und diese Gruppe zu finden und mit dieser Gruppe zusammen zu bleiben, das ist was ganz Essentielles, weil ich mich als Gruppe immer wieder gegenseitig motivieren kann, weil ich als Gruppe Zwischenerfolge feiern kann, was hilft, die Motivation oben zu halten, und weil ich als Gruppe gemeinsam aber auch Resilienz trainieren kann. Das heißt, ich kann mich in Momenten, in denen was nicht geklappt hat, in denen eine Herausforderung zu groß scheint, gegenseitig stützen, Halt geben, um aus dieser Krise, die notwendigerweise im Prozess passieren wird, eben gestärkt hervorzugehen. Das nächste, was mir einfällt, ist, erlaubt euch als Gruppe Spaß zu haben am Leben, erlaubt euch mal andere Dinge zu tun. Dinge zu machen, die uns Freude machen, und durchzuatmen und Pause zu machen von dem Krisenthema, an dem ich ja arbeite, ist unglaublich wichtig, um dann wieder gestärkt und mit neuer Energie rangehen zu können. Und dann eine letzte Sache, die mir persönlich tatsächlich ganz viel bedeutet in diesen Prozessen, ist: erinnert euch immer wieder an eure Werte und Visionen. Unsere Werte sind ja die Basis für das, wofür wir uns einsetzen in gewisser Weise und können wie ein Polarstern funktionieren, an dem wir uns orientieren, um immer wieder den Weg zu unserem Engagement und unserem Ziel zurückzufinden. Und das hilft mir persönlich total, mich immer wieder zu fragen: Arbeite ich gerade entlang dieser Werte? Arbeite ich entlang oder auf diese Vision zu, die sich aus diesen Werten ergibt? Und wie kann ich mich da immer ein bisschen nachjustieren?
Ja, so als Gruppe mit gemeinsamen Werten und Visionen und so einem engen Zusammenhalt, da kann ich natürlich viel mehr Wirkung entfalten und auch Rückschläge auffangen, als ich das alleine könnte. Stichwort, wir hatten es schon, kollektive Wirksamkeit. Und vielleicht an der Stelle eine Ergänzung auch dazu. Im Kontext von so einem Gruppenengagement, da gibt es auch die sogenannte partizipative Wirksamkeit, also auf die Beteiligung bezogen, als eine Art Schnittstelle zwischen dem Individuum und dem Kollektiv. Partizipative Wirksamkeit, das heißt so viel wie: ich selbst trage durch mein Handeln dazu bei, dass die Gruppe ihre Ziele erreichen und etwas bewirken kann. Und das Spannende ist, wie ich finde, dass es da so ein Paradoxon gibt, nämlich wenn ich ganz viele sehr aktive Menschen in meiner Gruppe erlebe und wir als Gruppe große Erfolge verzeichnen, dann steigert das zwar vielleicht mein kollektives Wirksamkeitsgefühl, okay, die Gruppe erreicht was, aber das kann sich auch so anfühlen, als würde mein eigener Beitrag, als würde der gar nicht mehr gebraucht, und dadurch fühle ich mich dann doch weniger partizipativ wirksam und stelle doch mein eigenes Engagement wieder ein.
Da muss ich so ein bisschen an den Kontext Teamarbeit, Gruppenarbeit denken. Ja, was leiten wir denn daraus ab? Ist Gruppe doch nicht zu groß werden? Oder wie können wir diese partizipative Wirksamkeit irgendwie anders aufrechterhalten?
Ja, so ein paar Ansätze gibt es. Zum Beispiel die Idee, dass wir eine aktive und auch wertschätzende Feedback-Kultur pflegen und uns vielleicht auch immer wieder Zeit dafür nehmen, indem wir zum Beispiel eine Austauschrunde in der Kleingruppe machen mit der Frage: Na, was schätzen wir eigentlich an den anderen Gruppenmitgliedern? Wo sind auch ihre Stärken und ihre Beiträge? Und vielleicht hilft es auch, sich innerhalb einer ja doch inzwischen groß gewordenen Gruppe, sich noch in weitere Untergruppen zu organisieren und einfach die Ziele und Aktivitätsbereiche viel vielfältiger aufzustellen, um so ja quasi für jede Person, für alle Beteiligten eine potenziell wirksame Nische zu schaffen. Und das hat noch den schönen Nebeneffekt, dass wir so auch viele Angebote für so den gegenseitigen Wissensaustausch schaffen und auch so die Kompetenzen von allen stärken können.
Ja, auch irgendwie sichtbar machen, was diese ganzen Einzelaufgaben sind, wer wo dann beteiligt ist, wo es vielleicht auch nochmal Unterstützung braucht.
Ja.
Aber ich fasse mal ein Fazit zur dritten Aussage. Langfristig wirksam fühlen und dranbleiben, das können wir, indem wir uns als Gruppe organisieren, gemeinsame Werte finden, vielfältige Aktivitäten angehen und uns dabei aber auch immer Zeit zum Erholen, Spaß haben und wertschätzen nehmen.
Aber du hattest noch eine vierte Aussage im Gepäck.
Genau, und zwar folgende. Ich sehe, dass sich seit Jahren viele Menschen für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzen, aber ehrlicherweise habe ich trotzdem das Gefühl, es passiert einfach nichts.
Das ist der Klassiker und auch vor allem der Gedanke, der mir selber auch häufig mal durch den Kopf geht, offen gesprochen. Und mir hilft es da im ersten Schritt erstmal wirklich den Reality-Check zu machen. Stimmt das denn überhaupt, dass nichts passiert? Weil ja, ich glaube, wir sind uns schnell einig, dass nicht genug und es vor allem auch nicht schnell genug passiert. Und doch hat die Klimabewegung in den letzten Jahren, finde ich, unglaublich viel bewirkt, allein wenn wir uns diese juristischen Erfolge bewusst machen.
Ja, das stimmt. Also davon hat man ja jetzt in den Medien immer wieder mal sehr prominent mitbekommen, dass Einzelpersonen gegen Regierungen oder Unternehmen geklagt haben. Mhm. Also zum Beispiel gegen Umweltschäden, die da entstehen und Einzelne schädigen. Stichwort zum Beispiel auch die Zukunftsklage, die aktuell noch läuft und von Germanwatch auch unterstützt wird. Und soweit da mein juristisches Verständnis herhält, so werden natürlich auch irgendwo Präzedenzfälle geschaffen und Grundlagen gelegt, um vielleicht tatsächlich auch mal Urteile zu fällen, die das Ganze in eine gute Richtung lenken und den Druck auf Regierungen und Unternehmen erhöhen.
Genau mit den Punkten im Hinterkopf zeigt sich auch, wie wichtig das fürs Wirksamkeitserleben ist, so ein, finde ich, gesunden und ausgewogenen Medienkonsum zu pflegen. Das heißt, da eben nicht nur auf diese ernüchternden und erschreckenden Beiträge zur Lage des Planeten und so den aktuellen Zukunftsprognosen, sich die reinzuziehen, sondern immer auch, ja, mal den Blick auf konstruktive Beiträge zu positiven Entwicklungen zu richten.
Genau, weil die gibt's definitiv auch. Und da verweise ich doch gerne auf unsere Folge 36 zum Thema Doomscrolling und Nachrichtenvermeidung.
Ja, und Stichwort positive Nachrichten. Es kann als Gruppe, als Organisation, als Bewegung, wie auch immer, sinnvoll sein, ja, so gezielte Wirksamkeitsbotschaften oder so ganz konkrete Erfolgsgeschichten zu entwickeln, die wir dann, ja, dauernd auch erzählen, um die Wirkungen der Gruppe in der Vergangenheit auch langfristig immer wieder heute ins Gedächtnis der Menschen zu rufen.
Also ich kann mir vorstellen, dass sich das auch lohnt, als Gruppe so im Nachgang, nachdem man irgendwie Aktionen, Aktivitäten hatte, da immer auch nochmal zu reflektieren und zu gucken und zu überlegen, was hat es vielleicht gebracht? Ne? Das ist total schwierig oft. Ne? Das sind so komplexe Verstrickungen, dass wir nicht eins zu eins Effekte nachweisen können oftmals. Aber trotzdem da vielleicht mit zeitlichem Abstand nochmal zu gucken, was hat sich getan, auch die Motivation so ein bisschen hochzuhalten. Es macht Unterschiede, was wir da tun. Und wir sollten vielleicht nicht von einem zum nächsten hetzen, ohne mal innezuhalten und uns auch gegenseitig auf die Schulter zu klopfen.
Das kann natürlich manchmal schwer sein, so bewusst auf die positiven Aspekte und auf die Möglichkeiten und Potenziale zu schauen, wenn wir angemessenerweise Sorgen und Ängste haben in der Gruppe. Und das soll es hier auch auf keinen Fall heißen, dass wir diese Sorgen und Ängste einfach ausblenden und einfach nur alles schönreden, sondern ja, für beides uns Zeit nehmen und alle persönlichen Emotionen in der Gruppe zu reflektieren und sich dann vielleicht ja, Ziele und Maßnahmen zu überlegen, die insbesondere positive Gruppengefühle wie Hoffnung oder Freude bei uns auslösen.
Gut, dann wollen wir mal auch zu dieser letzten Aussage ein Fazit ziehen. Ich denke, wir können festhalten, es passiert durchaus viel Positives in der Gesellschaft und es hilft, diese Veränderung auch immer wieder mal ganz bewusst in den Blick zu nehmen oder auch aktiv danach zu recherchieren, wie das Engagement meiner Gruppe oder durch bestimmte Aktionen vielleicht eine gewisse Wirkung entfaltet haben könnte. Ja, jetzt sind wir einmal durch diese vier Aussagen und ich freue mich, dass wir eigentlich allen davon heute was positiv Wirksames entgegenhalten konnten.
Ja.
Ja, Armin, hast du zum Schluss noch einen Impuls, den wir unseren Hörenden mitgeben könnten?
Ja, ich kann immer nur dazu einladen, sich wirklich mal diesem Venn-Diagramm des Klimahandelns für sich selbst zu widmen. Also, ja, liebe Hörenden, fragt euch doch selbst, was bereitet mir eigentlich Freude? Worin bin ich gut und was davon trägt direkt oder indirekt wirksam zum Klima- und Umweltschutz bei? Und wer mag, kann im Anschluss daran auch direkt den Handabdrucktest absolvieren, um das Engagement direkt auf diese strukturelle Ebene auszurichten. Den Test verlinken wir wie immer auch in den Folgennotizen.
Ja, super. Ja, und zum Abschluss hatte ich Katina noch gefragt, inwiefern sie sich denn persönlich wirksam bei Germanwatch fühlt.
Ich fühle mich wirksam in meiner Arbeit bei Germanwatch, weil ich in einem Arbeitsumfeld bin, das strukturellen Wandel in sich fördert, indem ich meine Stärken einbringe und indem ich aber auch meine Kompetenzen für Veränderung ausbauen kann.
Ja, und das ist doch wirklich ein inspirierendes Schlusswort.
Jawohl.
Dann würden wir uns zum Abschluss jetzt noch über zwei Sachen freuen. Und zwar empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter und bewertet uns mit Sternen in eurem Podcast-Player. Das hat den Vorteil, dass wir dann mehr gesehen werden und noch mehr Menschen erreichen können.
Oder hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar, entweder in eurem Podcast-Player oder irgendwo bei Social Media, um auch mit anderen zu teilen, was die Folge bei euch bewegt hat. Von euch zu hören ist uns nämlich immer wichtig.
Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.